Es gibt Ereignisse, die brennen sich tief in unser Gedächtnis ein. Unglücke, die traumatisieren. Die Narbe, ein Podcast vom NDR.
Diejenigen, die so eine Katastrophe unmittelbar erlebt haben, sind für immer verbunden mit diesem Schicksal. Rammstein gilt als die größte Flugzeugschaukatastrophe auf deutschem Boden. Wie kann man weitermachen, wenn ein brennendes Flugzeug in eine Zuschauermenge stürzt, in der man mit seiner Familie steht? Wie sehr bis heute, noch mehr als 30 Jahre später, Angehörige, Überlebende und auch Helfer diese Katastrophe quält, hören Sie in unserer Dokumentation. Und im Anschluss spreche ich mit dem damaligen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Bernhard Vogel, darüber und mit Hartmut Jatzko, dem Arzt, der damals die Verletzungen der Seele behandelt hat. Denn es geht um Bewältigung. Mein Name ist Anja Reschke.
Ein unbeschwerter Tag im August vor 30 Jahren. Nichts ließ Roland Fuchs ahnen, dass dieser Tag sein Leben verändern wird.
Die Narbe gehört zu meinem Leben, jetzt schon seit über 30 Jahren. Und ich wünsche sie mir oft weg, aber es ist auch nicht wegzudenken. Wir sind relativ früh aufgestanden morgens. Wir mussten ja mindestens 90 Minuten oder 2 Stunden fahren dann. Unsere Tochter hat noch geschlafen auf dem Rücksitz. Und wir waren eine recht junge Familie. Unsere Tochter war 5. Wir wussten, wir gehören zusammen. Und es war eine schöne Zeit, also es war das Schönste von der Welt eigentlich. Ja. Wir waren ziemlich im Anfang schon drin und da war alles eigentlich ganz ruhig. Und wir haben uns die Menschen angesehen, wir haben uns die Uniformen, das hat uns interessiert. Natürlich Eis in Hamburg, ja, das war das Besondere, das zu erleben. Die Blaskapelle, die Vorführungen, die dort alles waren. Aber Gefahren hat er eigentlich gar nicht gesehen. Wir haben das Vertrauen gehabt, dass nichts passieren kann. So, das war. Wir haben das gar nicht hinterfragt damals. Als die letzte Flugstaffel, die italienische, dann gestartet ist, sind wir gelaufen. Ich habe in der rechten Hand meine Tochter gehabt und meine Frau war auf der anderen Seite. Wir haben sie in der Mitte gehabt. Und dann habe ich noch zu meiner Frau gesagt, oh, schau mal, jetzt die Fliege über Herz geflogen gerade. Und in dem Augenblick ist das passiert, dann, also, wo die zusammengestoßen sind. Ja.
Ein Flugtag auf dem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Rammstein bei Kaiserslautern endete am Nachmittag mit einer Katastrophe.
Tatsache ist, dass heute Nachmittag bei der Flugschau 3 Flugzeuge der italienischen Staffel Frecce Tricolori in der Luft zusammengestoßen und runtergekracht sind.
70 Menschen starben, 450 wurden verletzt.
Die Überlebenden kämpfen noch heute mit den furchtbaren Erlebnissen.
Sie leiden noch immer an massiven psychischen Symptomen.
Für viele Menschen ist die Katastrophe von Rammstein mehr als ein Nachrichtenereignis. Hat sie an ihre Grenzen geführt. Christopher Söhnlein ist einer von ihnen. Er war Ersthelfer im Krankenhaus.
Ist mir schwach, wenn da die Psyche entgleist? Nee, ist mir ganz bestimmt nicht. Wahrscheinlich ist mir sogar ziemlich stark, wenn die entgleist. Und wenn man es zugibt.
Traumatisierte haben Schwierigkeiten darzustellen, dass es ihnen so schlecht geht. Viele Menschen und auch Vorgesetzte zum Beispiel glauben das nicht richtig, sondern sagen, die sollen sich nicht so anstellen, die sollen machen, die sollen wieder so sein wie früher, aber das geht nicht.
Was ich in meinem Inneren abspielt und das, was sich gefühlsmäßig abspielt, das kann man absolut nicht erklären. Das geht nicht. Das Trauma verändert sich, ganz klar, aber es bleibt.
Als das Unglück passierte, war Christopher Söhnlein Krankenpfleger in einer Unfallklinik nahe Ramstein. Seit 30 Jahren lebt er mit seinem Trauma. Und 30 Jahre hat er gebraucht, um sich dieser Krankheit zu stellen. Heute begibt er sich in Therapie.
Ich bin halt sehr aufgeregt. Ich weiß nicht, was jetzt auf mich zukommt. Für die nächsten 3 Wochen. Und ich erhoffe mir halt, dass durch die Therapie das Leben wieder, sagen wir mal, in Anführungsstrichen schöner wird.
Im Sommer von Ramstein hatte er gerade geheiratet und seine Ausbildung zum Krankenpfleger abgeschlossen. Alles schien zu gelingen.
Wir hatten eigentlich vor, zum Flugtag nach Ramstein zu gehen. Das erste Mal. Weil man hat ja gehört, dass dort immer so wunderbares Eis gibt von den Amerikanern. Ja. Dann hat das Telefon geklingelt und ich wurde gefragt, ob ich nicht schon sofort anfangen könnte zu arbeiten. Und als ich ankam, dachte ich, um Gottes Wille, wo bin ich hier gelandet? Die Kollegen, die ja gearbeitet haben, die haben halt ihre Routine gehabt, ja, die mir total gefehlt hat. Ich habe ja vorher Verbrennung in dem Ausmaße gar nicht gekannt. Und das ist schon, das ist heftig. Auf dem Gang haben wir Patienten liegen gehabt. Wir haben in der Boxe Patienten liegen gehabt. Wir haben im Bad Patienten liegen gehabt. Wenn man das nicht gewohnt ist, ja, man kommt da also so in die Situation rein, hat sowas noch nie gesehen, dann geht man erst mal 3 Schritte rückwärts. Dann hat man irgendwie schon eine Fluchtgedanke. Aber man muss ja den Leuten helfen. Ja.
Und das tut er. Ein ums andere Mal. Ein Jahr hält er auf der Intensivstation durch. Dann lässt er sich versetzen.
Gucken Sie mal, das ist Ihr Zimmer.
Okay.
Dürfen Sie sich ein Bett aussuchen?
Hier. Ich war in der Reha am Möhnesee.
Ach, wunderbar.
Wir dürfen Christopher Söhnlein während seiner Therapie begleiten.
Den dürfen Sie sogar behalten.
Okay. Alles klar.
Jetzt will er endlich sein Trauma verarbeiten. Bis heute beschäftigt ihn, was er damals erlebte.
Als ich dann eingearbeitet war, dann hat es geheißen, ja, du kriegst einen Patienten, der eine gute Überlebenschance hat. Ja, und dann war die Überlebenschance doch nicht so gut und er ist verstorben. Dann hast du den Nächsten gekriegt und dann ist er auch gestorben. Und das hat mürbe gemacht. Wieso sterben die Leute, wo man gesagt kriegt, die werden wahrscheinlich überleben? Das war das Schlimme.
Und was haben Sie da gedacht dann?
Sie sterben nur bei mir.
Dieser Gedanke lässt ihn nicht los. Dr. Alexander Jatzko ist Psychotherapeut. Er behandelt seit Jahren Traumatisierte.
Wir haben bei Ramstein gesehen, dass letztendlich jeder Mensch ein Trauma entwickeln kann, je nach Schwere des Ereignisses. Das heißt, er muss lernen, damit zurechtzukommen. Und die Reaktionsweisen des Gehirns sind ganz unterschiedlich, damit umzugehen. Herr Söhnlein zeigt die Symptome, wenn er die Bilder hochkommen lässt, dass er sehr angespannt ist. Dass er richtig in den Bildern drinnen ist und dass diese Schuldgefühle dann richtig, richtig hochkommen. Weil er hat ja eigentlich keine Schuld. Er weiß ja auch, dass er keine Schuld hat, aber trotzdem fühlt er es. Und wenn wir es dann neu verknüpft haben, dann ist es ganz häufig so, dass diese dann weggehen.
Das dauert. Denn das Schuldgefühl hat sich tief eingebrannt ins Gehirn.
Gut, jawohl. Ja. Und jetzt hier angekommen.
Ja.
Und wie ich so gehört habe, doch wirklich nach einer langen, langen Zeit, wo das alles...
Nach einer langen, langen Zeit, weil ich das nie wahrhaben wollte. Nie. Ja. Für mich gab es keine psychischen Erkrankungen.
Ja. Wenn Sie an die Zeit jetzt 88, gerade an dem Tag von Rammstein denken, was für ein Gefühl ist da vor allem dabei, was dann so hochkommt?
Erst der Schock, dann die Hilflosigkeit und dann... Und jedes einzelne Gefühl kann sich über Stunden oder auch mal einen Tag lang ziehen. Ja. Weil die Gedanken nicht aus dem Kopf gehen. Du hast Patienten bekommen, wo man annahm, dass sie durchkommen, sie haben bei dir nicht überlebt. Das ist das letzte Gefühl, ein richtiges Schuldgefühl.
Ja. Und das heißt, unsere Aufgabe wird jetzt sein, zu gucken, dass diese Gefühle und dieses, was sie damals erlebt haben, so hochzuholen und zu verknüpfen, dass sie mehr Kontrolle haben, es besser wird.
Okay. Und das schaffen wir.
Ich zeige Ihnen mal, wie wir es machen würden. Also, wir können das mit EMDR machen. Ich sitze hier. Und das Einzige, was ich mache, schauen Sie mal auf meine Finger. Genau, ich mache nur so. Und genauso, genau das, was Sie jetzt im Moment machen. Also den Kopf gerade halten und nur mit den Augen folgen. Mehr passiert gar nicht. Aber in Ihrem Gehirn passiert dabei ganz viel. EMDR ist dafür da, dass der Patient zuerst sich ganz auf die Situation wieder einlässt, die Gefühle hochholt und dann meinen Fingern folgt, also den Augen rechts und links und rechts und links folgt. Was im Gehirn dabei passiert ist, und das haben einige Studien jetzt gezeigt, dass dabei das Großhirn hochfährt. Das ist der eigentliche Effekt, dass das Großhirn hochfährt. Und dadurch, dass das Großhirn hochfährt, kann jetzt das Großhirn diese Gefühle und die Bilder wieder verknüpfen, was damals in der Situation nicht geklappt hat. Deswegen ist die Traumatisierung entstanden. Und jetzt kann es, dadurch, dass das Großhirn wieder hochfährt, wieder verknüpfen. Es kriegt Kontrolle über die Gefühle und die Bilder des Großhirns und es wird besser. Und dass wir damit gerne dann anfangen und in der Hoffnung, dass wir dieses Gefühl dann besser kriegen.
Ja. Puh.
Sehr verehrte Mitgedenkende, liebe Betroffene, auch nach 3 Jahrzehnten denken wir an die Menschen, die am 28. August 1988 ihr Leben als Folge der Katastrophe von Rammstein verloren haben. Viele Opfer leiden bis heute auch unter seelischen Qualen. Und auch das posttraumatische Belastungssyndrom ist inzwischen als Krankheit anerkannt. Das ganze Land...
Roland Fuchs ist einer von ihnen. Er hat als einziger seiner Familie den Flugtag überlebt.
Vor 30 Jahren geschehen ist.
70 Kerzen brennen und sie erinnern an 70 wunderbare Schöpfungen. Es war Karl Friedrich Abelein, Carmen Fuchs und Nadine Fuchs.
Ich wünsche mir oft ein ganz normales Leben, ohne Einschränkungen, seelische Einschränkungen oder körperliche Einschränkungen, wünscht sich jeder. Und gleichzeitig will ich, es ist geschehen, ich kann es nicht rückgängig machen und will dann gleichzeitig das auch natürlich nicht vergessen, dass es vergessen wird, dass ich es vergesse. Das ist ein Widerspruch an sich, aber trotzdem wichtig. Beides war mir wichtig. ist die Fotokamera, die mir damals 1988 dabei hatte beim Flugtag. Das ist so was, wo man halt morgens noch eingepackt habe. So die, ja, und dort am Flugtag kann ich mich noch erinnern an den Fotoapparat, was man fotografiert habe. Meine Frau hat die noch am Handgelenk getragen und ich habe die später von der Kriminalpolizei bekommen. Das Solo-Flugzeug, das dort dann explodiert ist, das ist eigentlich wirklich direkt auf uns zukommen dann. Meine Frau, die war ja sofort tot. Also ich habe ein Trümmerteil abbekommen, großes, und ich habe gewusst, die ist tot. Und ja, ich selber war ja schwer verletzt. Es war eigentlich fast aussichtslos da irgendwie. Ich habe auch gewusst, ich kann nicht viel machen dann. Ne? Dann habe ich meine Tochter auf den Arm genommen und habe versucht, sie hat noch die Kleider aber gebrannt, die Haut hat noch gebrannt. Und habe einfach versucht, das an mir oder am Boden, dann habe ich das auf den Boden gelegt und habe das versucht, einfach irgendwie auszubekommen. Und dann ist irgendjemand gekommen und hat sie weggenommen einfach und ist weggelaufen. Gell. Und das war das letzte Mal, dass ich meine Tochter gesehen habe.
Das Schreckliche war das kleine Kind, von dem man nicht wusste, wer sie überhaupt ist. Sie war ohne Vater zu uns gekommen. Mhm. Ja, der Vater wusste ja anfangs gar nicht, wo seine Tochter ist. Und, ja. Anfang hat man gedacht, sie wird das nicht überleben. Dann kam eine Zeit, wo man gesagt hat, oh, ja, das schafft sie, und dann hat sie es doch nicht gepackt. Ja. Man konnte nicht mehr machen.
Ja. 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 Okay. Und obwohl sie das wissen, ja, ist dieses Gefühl da, dieses Schuldgefühl nicht genug,
ja,
gemacht. So.
Ja.
Ja. Wenn sie daran jetzt denken und sie dieses Schuldgefühl haben, ach Gott, ich habe es nicht geschafft. Haben Sie ein bisschen vor sich?
Ja.
Spüren Sie es im Körper?
Das spüre ich am Herz.
Direkt am Herzen?
Ja.
Und so ein bisschen Unruhe ist da?
Ja. Ich war unruhig.
Ja.
Richtig unruhig.
Ja. Dann versuchen Sie mal richtig an diese Bilder zu denken von diesen Menschen und dieses Gefühl, dieses Schuldgefühl, was Sie da haben.
Okay.
Gut. Dann schauen Sie mal hier. Gut. Was kommt jetzt?
Emotionen gehen richtig hoch. Ja. Es wird sogar schlimmer.
Ja, gut, sehr gut. Dann schauen Sie mal hier. Gut. Was kommt jetzt?
Man ist der Situation nicht gewachsen.
Warum? Warum nur so ein kleines, unschuldiges Kind? Kinder tun in solche Fälle noch mehr Emotionen weg. Ich müsste Pause machen. Habe ich nie gedacht, dass so etwas so lange nachwirkt.
Das Gefühl der Schuld. Ohne Schuld zu haben.
Es wird mich verbittern, immer dort die Schuld zu suchen oder jemand, die Schuld, der auch gar nicht greifbar ist, demjenigen die Schuld zu geben. Ich finde selber, wenn ich jemand die Schuld gebe, werde, dann wäre ich selber, dann bin ich das selber. Es war meine Idee, nach Rammstein zu fahren. Meine Tochter hat, da wäre es wahrscheinlich lieber gewesen, an dem Tag in den Baggersee zu fahren oder ins Schwimmbad. Deswegen gebe ich mir eigentlich da mehr die Schuld, dass ich das organisiert habe, dann geplant habe.
Obwohl rational ist ja klar, dass Sie keine Schuld haben.
Ja, trotzdem machen wir das.
Als Mensch sucht man ja immer einen Grund für irgendein Geschehen. Ja? Das ist die Suche nach einem Schuldigen.
Als Herr Söhnlein dann die Bilder hochgeholt hat und wir sie behandelt haben, war es so gewesen, dass er ganz viel innere Anspannung hatte, dass er von der Stimmung her diese Schuldgefühle immer wieder durchlebt hatte, dass er was falsch gemacht hat. Und als wir dieses verknüpfen konnten, war es so, dass es eine deutliche Besserung gab. Dieses Schuldgefühl konnte immer mehr aufgelöst werden. Was kommt jetzt?
Das kommt jetzt in eine dickere Nebelwand.
Mhm.
Und ich denke, jetzt gerade in diesem Moment, hoffentlich bleibt es jetzt auch mal im Nebel und kommt nie wieder.
Kamen die Bilder jetzt in den letzten Wochen noch hoch danach?
So, nicht mehr so intensiv, wie sie waren. Ja. Sind wesentlich abgeschwächter.
Ja, vom Gefühl her noch so, als wenn es wie gestern wäre oder nee, weiter weg. Jawohl. Und das Gefühl, was dabei war, kam das noch hoch? Dieses Gefühl, was Sie sagten, auch so schuldig zu sein, dass sie es nicht geschafft hatten, dass die überlebt
haben? Das ist immer ein bisschen im Hintergrund gewesen noch. Ja.
Jawohl.
Aber nicht mehr so stark, wie es war.
Okay.
Wie vor 14 Tagen, ne?
Ja.
Sagen wir so.
Ja. Ihr Gehirn wird auf jeden Fall jetzt noch eine Stunde bis zwei Stunden noch weiterarbeiten.
Ja.
Und Sie merken es im Hintergrund, als wenn Sie einen Eindruck haben, es arbeitet noch. Es kommt zwar nichts mehr hoch an Bildern, aber Sie haben den Eindruck, die Konzentration ist meistens noch ein bisschen schlechter, weil es noch arbeitet.
Gut,
dann haben Sie heute wieder einiges geschafft.
Ja, sehr viel.
Roland Fuchs fährt immer wieder nach Ramstein.
Es kostet manchmal Überwindung, hierher zu kommen, so wie es eigentlich ist, das der Ort gewesen, wo das ganze Unheil war und so. Und trotzdem merke ich, dass ich innerlich ruhig bin wieder und dass es besser geht. Und direkt nach dem Unglück war mir klar, du musst weitermachen. Deiner Familie zulieb gibst dich nicht auf. Reden zu können, laufen zu können. Das kommt mir ganz oft am Tag so in den Kopf. Du kannst das, du machst das. So das menschliche Eva, so, das ist mir ganz wichtig alles. Dass man das erleben darf überhaupt, dass es sowas gibt. Das bewusst zu erleben alles. Ja. Das ist was, was mir ganz, ganz wichtig ist.
Danke, es war jetzt gut, sich mit Ihnen zu unterhalten. Das hat mir richtig gut getan.
Tschüss.
Ich glaube, ich habe gelernt, das Bewusste mehr zu erleben. Das ist das Widersprüchliche, das Schöne und das ist eigentlich das Unwirkliche eigentlich so.
Meine Therapie ist jetzt vorbei und das hat mir persönlich viel gebracht. Mir geht's gut. Und auch die Schuldfrage, dass man nicht genug getan hat, dass man sein Versprechen, das man gegeben hat, dem Kind gegenüber am Anfang, dass man das nicht halten konnte, es ist nicht. Man hat können nicht mehr tun. Ich habe also gelernt, das ist ein Teil von mir.
Christopher Söhnlein fasste Mut, sich hier an dem Gedenkstein mit Roland Fuchs zu treffen. Nach 30 Jahren.
wenn man als Vater nicht mehr zu seinem Kind kann, wenn es im Sterben liegt, dann schon was Schlimmes. Ne? Und dann eben die Menschen zu sehen oder zu treffen oder mit denen zu reden, die das nach einem noch konnten, dann. Das ist klar, das ist was Wichtiges.
Ich habe mir dann so überlegt, was erzählst du ihm jetzt? Ja? Was erscheint mir wichtig, was für ihn noch wichtiger ist? Da habe ich ihm gesagt, dass er ganz sicher sein kann, dass seine Tochter keinerlei Schmerzen hatte.
Ja, das so direkt von ihm zu hören, das hat mir viel gegeben, in gewisser Weise. Also das Treffen mit ihm, das ist mal ganz wichtig gewesen. Und das Morgen wird mal wichtig sein.
Heute, 5 Monate nach ihrer ersten Begegnung, treffen sich die beiden ein zweites Mal.
Hallo Roland.
Hallo.
Schön, dich zu sehen. Und? Wie geht's dir?
Gut, gut.
Fein.
Und du siehst auch besser aus.
Gell? Bist du besser, ne? Alles letzte Mal.
Ja, doch. Ja. Geht das gut?
Jo.
Es gibt ganz wenig Menschen, die Nadine und die Carmen, also die sie gekannt haben, gab es viele, aber ganz wenig Menschen sprechen über sie noch.
Oh Gott.
Durch das, dass sie erwähnt waren, mit Namen erwähnt waren, machen sie sagen wir, ganz gleich ein bisschen lebendig wieder.
Ich habe den Anschein gehabt, dass das jetzt für ihn in Ordnung ist. Und das ist wichtig für mich. Ja. Na komm, zusammen, ne?
Ja, die Verbindung, die ist eben durch Rammstein gegeben, durch das Unglück. Es wird auch mal 50 Jahre später immer noch beschäftigen.
Tja, es heißt ja immer, Zeit heilt alle Wunden. Aber was, wenn eine Wunde eben nicht schließt? Wie wird man fertig mit so einer Katastrophe? Darüber spreche ich jetzt mit Hartmut Jatzko. Er ist Internist und Psychiater. Er war damals einer der Ersten, der sich um die seelischen Verletzungen der Opfer von Rammstein gekümmert hat und hat damit auch den Grundstein für die Katastrophennachsorge in Deutschland gegründet. Und mit Bernhard Vogel, er war damals Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, als Rammstein passierte. Herr Vogel, Sie waren nicht vor Ort, als das Unglück passierte, sind aber dann schnell hingefahren. Gibt es ein Bild, was Sie sozusagen mitgenommen haben, was Sie begleitet hat bis heute?
Ich habe mich über den Verlauf des Tages unterrichten lassen, war aber selber im Norden von Rheinland-Pfalz. Und als letzte Meldung kam, es käme nur noch eine Vorführung, es sei alles friedlich und gut verlaufen. Und wenige Minuten später die Meldung von dieser Katastrophe. Und da bin ich natürlich so schnell wie möglich von Bad Ems nach Rammstein in das amerikanische Lager. Am schockierendsten für mich auch nach so vielen Jahren in der Erinnerung, als ich heimfuhr, fuhr ich über die großen Wiesen, wo vorher Tausende von Autos geparkt hatten. Es waren ja 350.000 Besucher an diesem Tag da. Und wie ich da zurückfuhr in der Dämmerung, waren die Wiesen leer, nur da und dort stand noch ein vereinzeltes Auto. Das Auto der Toten und das Auto der Verletzten. Dieses Bild am Ende dieses schrecklichen Tages habe ich bis heute lebendig vor Augen.
Weil einem so klar gemacht hat, okay, diese Menschen sind jetzt verletzt oder fehlen.
Ich wusste das ja nicht, aber der Eindruck war, das sind wohl die Autos derer, die umgekommen sind oder schwer verletzt in Krankenhäusern liegen. Und das war dann auch so.
Sie mussten ja damals Stärke zeigen, das wird erwartet. Sie sind Ministerpräsident gewesen. Da wird auch erwartet, dass man etwas sagt. Wie sah das da in Ihnen aus?
Also Rammstein und Jahre später in Thüringen der Mord an Schülern und Lehrern in Erfurt waren zwei Erlebnisse, die ich natürlich nie vergessen werde, weil sie mich in einer Weise herausgefordert haben, wie nichts anderes während der langen Zeit, in der ich Ministerpräsident war. Und weil sie mich für Situationen gestellt haben, auf die man sich auch nicht vorbereiten kann. Am liebsten würde man in einer solchen Situation von Rammstein und auch von Erfurt schweigen. Jeder Mensch erwartet aber, dass der Ministerpräsident etwas sagt, zu einem Zeitpunkt, wo er noch gar nicht genau weiß, was eigentlich alles passiert ist, weil die Presse darauf wartet, weil die Opfer darauf warten, weil die Mitarbeiter darauf warten, weil der Landtag darauf wartet. Und in einer solchen Situation sich zu überwinden und reden zu müssen und so zu formulieren, dass die Glaubwürdigkeit nicht beschädigt wird, weil sie sich ja kaum korrigieren können, wenn sie etwas Falsches gesagt haben. Das ist meine Erinnerung an diese beiden Katastrophen und insbesondere eben an die Katastrophe von Rammstein.
Herr Jatzko, Sie sind ja, das ist übrigens der Vater des Arztes aus dem Film. Sie waren ja auch nicht selbst dabei bei der Katastrophe. Trotzdem hat das ja Ihr Leben geprägt. Wie sind Sie das erste Mal damit in Berührung gekommen?
Ja, ich war zu dieser Zeit gerade, habe ich die Facharztausbildung für Psychiatrie gemacht, war in Landeck gewesen, an diesem Tag auch. Ne? Aber meine Frau hat dann sofort gesagt, wir müssen was tun. Und da haben wir dann einmal nach dieser Katastrophe eine Veranstaltung im Roten Kreuz in Landstuhl gehabt, wo 120 Menschen kamen, und zwar die Helfer hauptsächlich. Also von der Bundeswehr, von unserer Polizei, von den Rettungseinheiten, amerikanische Offiziere auch. Es waren 120, die alle sehr betroffen waren, vor allen Dingen auch unsere Polizeioberen, die ja selbst auf der Tribüne gestanden haben. Sie waren in absoluter Lebensgefahr, die Flugzeuge hätte sie auch treffen können. Ja?
Herr Jatzko, wir reden ja heute relativ selbstverständlich von Traumata. Das ist ein Begriff, den man heute kennt. Das war damals nicht so. Sie haben das erste Mal mitgekriegt, wie viel Trauma da auch hinterlassen wurde, auch als ein Mann in einer Fußgängerzone um sich geschlagen hat.
Genau, ne? Es war kurz vor Weihnachten dann, 1988. Ich hatte Dienst in der Ambulanz gehabt und plötzlich wurde mit dem Krankenwagen einer angefahren, der einen Panikanfall hatte. Und der also so um sich geschlagen hat in der Fußgängerzone, nicht? Und sie haben dann hergebracht und dann habe ich gesagt, haben Sie etwas sehr Schlimmes erlebt? Und da hat er dann gesagt, darüber rede ich nicht. Das heißt, er konnte sich nicht mehr dran, er wollte sich nicht erinnern, weil das zu schmerzlich ist, weil das genau so eine Panik ausgelöst hat, als wieder ein amerikanischer Flieger quer über Kaiserslautern kam. Ne? Wir haben ja diesen Flugverkehr nach wie vor, nicht? Und alle Menschen sind, ich habe all die Jahre auch einige begleitet, immer noch betroffen, wenn Flugzeuge rüberkommen. Das hat Folgen mit erhöhten Blutdruckspitzen, mit allen möglichen vegetativen Störungen, die also eigentlich eine Angstproblematik sind. Dieses Trauma ist eine Narbe der Seele, die wie eine Narbe, eine körperliche, wenn man hinschaut oder erinnert wird, sofort wieder praktisch alles hervorbringt, worunter man aktiv, also auch akut gelitten hat. Es kann die gleiche Heftigkeit wieder erfahren.
Herr Vogel, das war ja damals, ich habe es ja gerade gesagt, gar nicht üblich, dass man über Traumata schon sprach, beziehungsweise das auch so also behandelt hat wie heute. War Ihnen auch schon damals klar, dass da irgendwie Verletzungen bleiben, die man behandeln muss?
Naja, also das war mir selbstverständlich klar. Und das ist ja nicht nur in der Folge Rammstein so gewesen, sondern nach jedem ungewöhnlichen Lebenserfahrung, die jemand macht. Das war natürlich genauso bei den Lehrerinnen und Lehrern im Gymnasium in Erfurt der Fall. Und das war natürlich der Fall nach einem Zugunglück. Also diese, was man heute Traumatisierung nennt und was der Arzt viel besser erklären kann wie ich, der Vorgang, dass wenn man etwas Exzeptionelles erlebt, man damit möglicherweise sein ganzes Leben nicht fertig wird oder jedenfalls es nicht vergisst. Ich bin nicht traumatisiert durch diese zwei Katastrophen, aber ich weiß, dass ich mein Leben bisher und auch in Zukunft diese beiden Vorgänge selbstverständlich nicht vergessen werde.
Herr Jatzko, Herr Fuchs sagt ja in dem Film, dass er sich oft ein normales Leben ohne seelische Einschränkungen wünscht. Geht es überhaupt, dass man sozusagen weitermacht, damit fertig wird und trotzdem nicht vergisst?
Nein, eigentlich nicht. Wir wissen das auch von Holocaust-Überlebenden, ne? Dass die häufig zwei Generationen nicht darüber sprechen konnten. Nicht, weil sie nicht wollten oder andere nicht belasten wollten, sondern dann kommen die eigenen Erinnerungen, die Bilder, die Schreie der Menschen, das alles wieder hoch in dem Moment. Und sie haben dann tagelang Albträume mit Schweißausbrüchen. Ja, das ist immer so, da sieht man, dass im Gehirn auch die vegetativen Zentren mit aktiviert werden. Und das sind also Symptome, worunter Menschen unendlich leiden können, die aber oftmals in der Medizin nicht als Traumatisierte erkannt werden, sondern da wird der Blutdruck behandelt, wird das. Und man fragt nicht, ab wann war es, wo ist der Täter so ungefähr für diese Symptome, worunter Menschen leiden und unter Umständen ein verkürztes Leben dadurch haben.
Warum tun wir uns denn dann trotzdem so schwer, oder man sah es jetzt auch in dem Film, wie der Sanitäter, anzuerkennen, dass die Seele verletzt ist und dass man Hilfe braucht?
Also klar, also vor 1988 gab es das ja nicht. Und wir haben ja immer noch die schlimme Vergangenheit in der Nazizeit, konnte ein Soldat, der nicht mehr in den Kampf gehen konnte, der wird unter Umständen erschossen. Wegen Feigheit vor dem Feind. Ja, und wir haben immer wieder auch in der gesamten Geschichte schon im Alten Testament und so überall Beschreibungen von Traumata.
Also Ihre Generation hat die große Leistung vollbracht, das erklären zu können.
Ja.
Aber das Phänomen ist nun in der Tat uralt.
Das Menschheit
und zwar,
immer begleitet.
Also wenn Sie so wollen, bis an den Anfang des Alten Testamentes.
Sicher schon, der Säbelzahntiger hat einige.
Man muss sogar fürchten, dass bei Kain und Abel der seinen Bruder erschlagen hat, bis zu Lebensende darunter gelitten hat.
Richtig.
Weil das für ihn ein traumatisches, wie Sie jetzt sagen würden,
Erlebnis. Das erzählt auch der Roland im Film, dass er Schuldgefühle hat, dass er an diesem Sonntag mit seiner jungen Frau und seiner fünfjährigen Tochter nach Ramstein gefahren ist.
Das ist natürlich Unsinn.
Aber es kann jeden treffen. Es kann jeden treffen und man weiß nicht, was hier zu diesen Verknüpfungen bzw. Blockierungen im Gehirn führt. Es kann sein, dass ein Mensch nur um die Ecke gestanden hat, hat es gar nicht mitbekommen. Er gehört aber mit zu diesem traumatischen Erlebnis der anderen.
Herr Vogel, Sie kommen aus einer Generation, von der ich denken würde, dass sie noch gelernt hat, vielleicht nicht über Gefühle oder Verletzungen der Seele so viel zu sprechen. Ist das der richtige Weg?
Darf ich es so sagen? Wir und auch ich selber habe gelernt, dass man mit Herausforderungen fertig werden muss. Und weil wir das gelernt haben, haben wir es mal mehr, mal weniger auch erfolgreich angewandt.
Das heißt, Sie würden schon sagen, man kann mit Verletzung der Seele fertig werden, wenn man das eine Sache.
Man muss zumindest versuchen, fertig zu werden. Wenn man von vornherein sagt, ich werde damit nicht fertig, verbaut man sich den Weg in die Zukunft.
Herr Jatzko, bei einem persönlichen Trauma ist es wahrscheinlich etwas schwieriger, ne? Sich zu sagen, ich pack's jetzt an. Oder ist es auch ein Akt des Willens und der Entscheidung?
Nicht nur, es sind qualitative Unterschiede. Meine Frau sagt immer das Beispiel, Sie reiten, fallen vom Pferd. Der eine hat eine Prellung, da sagt man, geh bald wieder aufs Pferd. Der andere hat vielleicht eine hirnorganische Störung, eine Verletzung, Gehirnerschütterung oder Schwereres, verliert ein Bein oder sonst etwas. Das ist qualitativ was ganz anderes. Und Trauma ist genauso zu verstehen gegenüber einer anderen seelischen Belastung. Hier ist etwas, als wenn Sie in ein Netzwerk einen Schlüssel reinschmeißen und es gibt Kurzschlüsse, die dann aber für ein Leben lang eine Narbe der Seele hinterlassen. Und es sind Narben. Das heißt, die sind nicht zu reparieren. Aber, und das, was wir in der ganzen Nachsorge wollen, damit Menschen eventuell die Chance haben, damit zu leben.
Vielen Dank an Bernhard Vogel, damals Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, für dieses Gespräch und an Hartmut Jatzko, der damals die Traumatisierten behandelt hat. Sie sehen, Bewältigung hat viel damit zu tun, dass man doch in die Vergangenheit zurückblicken muss, um auch in der Zukunft weitermachen zu können. Und die Frage ist ja immer, warum fällt es uns viel leichter, mit Verletzungen des Körpers umzugehen, als mit Verletzungen der Seele? Wie geht es Ihnen damit? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Wenn Sie mögen, dann schreiben Sie uns doch.
Es gibt Ereignisse, die brennen sich tief in unser Gedächtnis ein. Unglücke, die traumatisieren. Die Narbe, ein Podcast vom NDR. Von Hans-Jakob Rausch und Benjamin Arcioli. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek und das Video dazu in der ARD-Mediathek.